Heute im New Lawyers Podcast Jan-Ove Becker, Rechtsanwalt und Partner bei Vanguard Littler.
Also ich glaube, die ganzen traditionellen Motivatoren, die funktionieren heute nicht mehr in dem Umfang. Also Geld und Prestige sind nicht mehr so die ganz richtigen Treiber. Ich glaube, heute ist niemand mehr stolz auf das dicke Auto, die große Wohnung, die teuren Urlaube und auch nicht den tollen Titel, ja.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Jan-Ove Becker ist Rechtsanwalt und Partner bei Vanguard Littler. Wie er es vom Associate zum Partner geschafft hat und im selben Jahr den Ironman lief, das wird eines unserer Themen sein. Außerdem möchte ich mit ihm über moderne Führung in Kanzleien sprechen, darüber, was New Work für ihn bedeutet und wie wichtig eigentlich das Betriebsklima im Team ist. Schön, dass du da bist, Jan-Ove Becker.
Hi, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf und ich habe mich sehr auf die Aufnahme gefreut. Sehr schön, dass wir heute starten. Ja.
Ja, und du verzichtest ja sogar auf die erste Halbzeit eines sehr wichtigen Spieles
heute.
Das
stimmt, das stimmt.
Denn wir nehmen hier zu einer total fußballunfreundlichen Zeit gerade auf. Am Freitagabend, muss man ja sogar sagen, ja?
Genau, der HSV spielt heute gegen St. Pauli in einer Stunde und das ist natürlich für die Stadt das Derby und entsprechend ist auch das Büro schon hier sehr leer und gespalten in zwei Lager. Am Montagmorgen gucken wir dann mal, wer hier wen aufzieht. Ja.
Okay, wir versuchen uns zu beeilen, ja? Nein, also falls wir hier und da mal ein bisschen schneller unterwegs sind, dann liegt es jetzt nur daran, dass das Fußballspiel noch geguckt werden muss. Aber erstmal starten wir ganz entspannt und zwar wie immer mit einer Icebreaker-Frage. Und die lautet für dich, worauf achtest du bei anderen Menschen, wenn du sie neu kennenlernst?
Okay, sehr, sehr spannende Frage. Heute Abend wäre ich fast verführt zu sagen, sicherzustellen, dass sie nicht St. Pauli-Fan sind,
Oha. Weil
ich besser HSV-Fan bin und hole mir damit wahrscheinlich den Unmut einiger auf.
Ich glaube aber, auch. Ich glaube, einige haben jetzt schon wieder ausgeschaltet.
Haben schon wieder aufgehört, genau. Aber so ehrlich muss ich sein, ist ein Teil von mir. Also ich glaube, ist eine echt spannende Frage und ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, auf die man achtet, was man aber gar nicht bewusst macht. Also es geschieht so unterbewusst, was einem an einer Person so wahrnimmt. Was für mich aber, glaube ich, zwei wesentliche Punkte sind, die relevant sind bei einer Person, ist einmal zu schauen, ist jemand eigentlich authentisch? Und damit meine ich das Folgende. Ganz oft habe ich das Gefühl, dass Menschen versuchen, eine bestimmte Rolle einzunehmen oder eine bestimmte Position oder ihrem Gegenüber zu gefallen oder das zu beeindrucken. Und ich mag es total gerne, wenn man in einem Gespräch mit einer Person ist, die man vielleicht noch gar nicht kennt und das Gefühl hat, die Person ist irgendwie ehrlich, auch mit dem, was sie sagt, gerade heraus, hat vielleicht eine eigene Meinung, die sich aber auch nicht ändert, wenn ich zum Beispiel was anderes sage und die dann auch eben zu der Meinung steht. Und das sind für mich so total starke Persönlichkeiten. Das spürst du sehr schnell in einem Gespräch. Also zum Beispiel, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, hast du schnell das Gefühl, wie das so ist. Und dann ist eine Situation, da bin ich vielleicht auch ein bisschen besonders. Ich beobachte sehr den Umgang mit anderen Personen. Also ganz banal, wie freundlich ist zum Beispiel jemand zu jemand anderem. Und ich habe Bewerbungsgespräche manchmal auch zum Beispiel in Restaurants geführt. Und da beobachte ich immer ganz gerne, hat die Person eigentlich auch ein nettes Wort für die Bedienung, die da gerade ist. Oder sagt auch mal Danke und ist freundlich. Und das Gleiche gilt auch tatsächlich so im Büroalltag, den Umgang mit den Mitarbeitenden. Also dass die Leute zu den Seniorpartnern manchmal nett sind, das ist fast schon gegeben. Aber ich gucke eigentlich vor allen Dingen auch, wie gehen die Leute mit dem Empfang um? Sagen sie morgens Hallo und fragen auch mal, wie geht's dir eigentlich? Und das betrifft ja auch unser Reinigungsunternehmen, was immer abends spät kommt und die super wichtig sind für uns, damit es nächsten Morgen auch wieder schön ausschaut. Und wenn man hier nochmal sitzt und aufeinander trifft, dann versucht man ja auch ein nettes Wort für die zu haben. Da gucke ich immer sehr drauf und auch mit den Assistenzen, weil irgendwie funktioniert ja so eine Kanzlei nur gemeinsam und das kannst du auch in die breite Gesellschaft so sehen. Und ich persönlich achte da sehr drauf und finde es immer wichtig, dass man irgendwie wertschätzenden Umgang miteinander hat. Und zum Beispiel möchte ich auch, dass meine Teammitglieder das, also diese Haltung von mir sehr reflektieren. Und deswegen ist mir so dieser Umgang mit anderen irgendwie sehr wichtig. Und da gucke ich drauf, wie bewegt sich da eigentlich so jemand im Umfeld? Das ist doch sehr unterschiedlich.
Ja, finde ich einen total guten, validen Punkt. Also ich finde auch, man sieht tatsächlich genau bei solchen Sachen Umgang mit Servicepersonal schon, wie die Leute so ticken. Du hast natürlich völlig recht. Also nach oben, ich sag mal, arschkriecherisch zu sein oder halt irgendwie freundlich zu sein, ist jetzt ja nicht die große Kunst, ja.
Genau.
Sondern irgendwie respektvoll mit anderen Leuten umzugehen. Ich finde, in dem Kontext ist deswegen auch immer total gut, wenn die Leute auch mal selber im Service gearbeitet haben. Da denke ich mir mal so, ja, also wenn du mal gekellnert hast, in der Gastro überhaupt gearbeitet hast oder auch im Einzelhandel gearbeitet hast, dann spürst du den Schmerz viel eher.
Ja, das stimmt.
Ich kann zum Beispiel durch keinen Laden mehr gehen und die Sachen, die ich getragen habe, nicht selber zurückzuhängen.
Also, ja, das mache ich auch, das stimmt. Also ich kann dir auch sagen, woher das kommt. Ich habe, als ich Schüler war, an Weihnachten immer, also ich komme aus einer kleineren Stadt in Schleswig-Holstein, in Itzehoe, und ich habe dort immer, um mehr Geld zu verdienen, so rund um Weihnachten bei einer Carrera-Bahn gearbeitet, die in einem großen Einkaufszentrum aufgebaut war und wo du abends oder auch tagsüber die Schüler kamen, die konnten da diese kleinen Carrera-Autos fahren. Und der Center-Manager, der war immer so halb nett zu mir und war immer so ein bisschen ruppig. Und nur eines Abends holte mich mein Vater ab, der zu dem Zeitpunkt bei einem sehr großen Arbeitgeber dort Personalleiter war. Übrigens, da kommt auch meine Liebe zum Arbeitsrecht her. Mhm. Und dann traf der mich und realisierte in dem Moment, dass ich irgendwie der Sohn bin, und war ab dem Moment total freundlich zu mir. Und ich fand das so unangenehm, diesen Wechsel der Persönlichkeit. Total. Ja, das machte den so unsympathisch. Also er war vorher schon unsympathisch, aber und deswegen, glaube ich, achte ich da so sehr drauf im Umgang und finde das immer sehr schön, auch wenn wir mal auf Reisen sind, wie geht mein Team zum Beispiel mit dem Personal im Hotel um und ne, wie bewegt man sich so im Flugzeug oder sonst wo. Und ich finde, das sagt mir viel über jemand anderes aus, dass man eben ja wertschätzend miteinander umgeht. Ist ja auch ein Teil von New Work am Ende, dass man auf die anderen Personen eingehen kann. Und deswegen ist mir das irgendwie so ganz hängen geblieben aus meiner Jugend. Ich glaube, daher kommt das. Also das verbinde ich zumindest mit diesem Moment. Und da ist mir das, glaube ich, das erste Mal bewusst geworden, dass mir das ein wichtiges Thema sein könnte.
Ja, und es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema für Teamdynamik, auch für Führung. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Wir fangen aber ein bisschen früher an und schauen uns mal an, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt gerade heute stehst. Und zwar hattest du eigentlich eine starke Tendenz zu Großkanzleien direkt vom Beginn an. Du warst mal bei Freshfields, dann später auch als Associate bei Taylor Wessing. Und da stellt sich mir natürlich erstmal die Frage, was fandst du so spannend an der Großkanzlei?
Ja, also erstmal haben die Großkanzleien ja so latent was Magisches. Da machen die natürlich auch gute Werbung für sich selber und bauen so eine Aura auf des Unfehlbaren und des sehr, ja, sehr Exzellenten und sehr Guten. Und ich glaube davon, ja, das nimmt man auch als junger Student schon wahr, weil das immer alles so perfekt ausschaut. Ja, und die Personen sind gut gekleidet und die können sich gut ausdrücken. Wenn man jemanden mal zum Beispiel in einer Uni-Vorlesung hat, der aus einer größeren Einheit kommt, der erzählt dann von seinen sehr interessanten Fällen. Und ich fand das immer sehr beeindruckend, mit welcher Dynamik die auch an die Arbeit gehen, und fand es auch sehr spannend, diesen internationalen Kontext, den größere Einheiten in der Regel dann auch abbilden können und auf einem sehr hohen Niveau zu beraten und gleichzeitig auch immer so den Service gegenüber den Mandanten in den Vordergrund zu stellen und diese Professionalität von Großkanzleien, den Anspruch, exzellent zu beraten und zu sein, den finde ich bis heute eigentlich total richtig und spannend. Und ich habe mein zweites Praktikum, das erste war im Arbeitsgericht in Elmshorn, in einer kleineren Stadt in Schleswig-Holstein wieder, aber das zweite Praktikum habe ich tatsächlich bei Freshfields gemacht und bei Klaus-Stefan Hohnstadt, der bis heute ein sehr bekannter Arbeitsrechtler ist und damals schon eine Ikone im Arbeitsrecht war, und ich fand es unfassbar beeindruckende Persönlichkeit und auch mit welcher Qualität dort durch die Bank weg versucht wurde zu beraten und auch welcher Fleiß dort an den Tag gelegt wurde. Also das waren ja auch immer lange Tage, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass da bis heute sehr viel gearbeitet wird, und fand das extrem beeindruckend, wie professionell das war. Und ich habe später als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort auch gearbeitet, auch für Klaus-Stefan Hohnstadt, und durfte an Büchern und Veröffentlichungen mitschreiben und fand das total spannend, dass man da irgendwas zu Papier bringt, was dann ganz viele andere nutzen. Und bis heute muss ich immer noch schmunzeln, wenn ich, also früher waren es die Bücher, heute sind es die Websites, die ich aufrufe oder die Datenbanken, wo dann auch irgendwie die Veröffentlichungen noch mit sind, an denen ich dann irgendwie als wissenschaftlicher Mitarbeiter da auch ein paar Sätze rein formuliert habe, und fand also auch diesen sehr wissenschaftlich professionellen Ansatz und auch quasi damit einen Ansatz, ein Stück weit auch eine Industrie oder auch eine Rechtsberatung zu prägen, einfach sehr, 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 ja, attraktiv. Und dann bin ich jetzt zu Taylor Wessing gewechselt, wie du gesagt hast, auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter zunächst, und habe da auch heute einen meiner Partner, engsten Partner kennengelernt und auch ganz viele andere tolle Kolleginnen und Kollegen. Und ich fand es dort auch, also das war bei Freshfields auch schon so, aber bei TW dann auch, irgendwie sehr inspirierend, wie viele intelligente und auch interessante Persönlichkeiten da waren. Und wenn man mal so guckt, wo die heute alle sind, dann war das quasi auch angelegt, dass die irgendwie eine tolle Karriere danach starten würden. Und du hast so eine Special-Einheit, ja, die dort zusammenkommt und die alle irgendwie das Gleiche machen und aber gegenseitig irgendwie schon auch mit einer hohen Auswahl der Qualität sicherstellen, dass das wirklich ein tolles Arbeitsumfeld auch wird. Und natürlich kommt zu guter Letzt noch on top, dass die großen Einheiten natürlich auch extrem viele Ressourcen haben. Also da gab es Bibliotheken, ja, also heute wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber konntest du so runtergehen und eine Bibliothek, damit Bibliothekspersonal und es gab neueste Datenbanken, die gab es in der Uni damals noch gar nicht so verbreitet. Es gab ein professionelles Knowledge Management und insgesamt einfach sehr professionelle Strukturen. Und das fand ich extrem attraktiv, so diese Qualität, die man da auch an den Tag legt. Und deswegen habe ich für mich immer gesagt, das ist so ein Arbeitsumfeld, in dem fühle ich mich total, also von dem fühle ich mich total angezogen und habe große Freude daran zu arbeiten. Mit allen Schattenseiten, die eine große Kanzlei mit sich bringt, nämlich die langen Stunden und der hohe Arbeitsdruck und so weiter. Aber es ist ja eine, sage ich mal, nur eine Legende, dass das woanders anders ist. Das war so ein bisschen, glaube ich, der Grund, warum ich mich so sehr dahin gezogen gefühlt habe und mich da auch sehr wohl gefühlt habe. Ja,
auch verständlich. Also ich meine, das ist ja genau der Reiz, den das ausmacht für viele. Und deswegen haben ja viele zumindest mal vorübergehend eine Station auch dort gemacht. Ich glaube, der Blick lohnt sich auch. Trotzdem hast du in eine kleinere Kanzlei gewechselt. Wie kam es dazu?
Ja, gute Frage. Und also wie gesagt, eigentlich wollte ich ja immer in einer größeren Einheit arbeiten. Das war für mich völlig, völlig safe. Und dann war das so, dass mein Referendariat zu Ende ging und eigentlich bei Taylor Westing als Associate starten wollte. Und ich hatte auch während des Referendariats parallel die ganze Zeit bei TW gearbeitet und mich da auch sehr wohl gefühlt. Und ich hatte so währenddessen eine enge Bindung. Also ich habe für viele Partner dort gearbeitet, aber dann so nach und nach, wie das dann häufig so ist, bildet sich so eine Arbeitsbeziehung zu einem Partner heraus, für den ich dort tätig war. Und wir waren dort ja einfach irgendwie miteinander unterwegs. Ich mache jetzt mal einen kleinen Schlenker. In der letzten Station im Referendariat war ich in New York tätig für eine Kanzlei und mit der wir auch damals schon regelmäßig quasi gearbeitet haben von Taylor Westing Seite aus. Und mein heutiger Partner und damaliger Partner, für den ich gearbeitet habe, Thomas Kriebe, kam mich damals besuchen für 48 Stunden, eigentlich auch nur um der Partnerin, die das ermöglicht hatte, dass ich dahin konnte, zu danken und sie zum Essen einzuladen. Und ich weiß noch, ich war unfassbar beeindruckt, dass eine Person diesen Weg, also es ist ja auch jetzt irgendwie schon noch ein Stück Strecke, ja, jetzt unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mal ausgeblendet, diese Strecke auf sich zu nehmen, dahin zu kommen. Und dann zu sagen, komm, ich mach das jetzt einfach mal als Dankeschön und auch für mich als kleiner wissenschaftlicher Mitarbeiter diesen Weg auf sich zu nehmen. Und das war irgendwie beeindruckend. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der eigentlichen Story. Eines Tages fragte der mich dann aber, sag mal, wollen wir mal essen gehen mittags? Und das war für mich völlig ungewöhnlich, weil wir waren nie miteinander essen. Also wenn wir da gearbeitet haben, hat der selten so richtig lange Pause gemacht oder schon nicht mit mir. Ich habe dann mit anderen Wismits dort Pause gemacht. Und dann hat er mich eingeladen in ein Restaurant hier auf der Fleetinsel in Hamburg, ganz unprätentiös. Zu Currywurst Pommes, glaube ich, war das damals. Und dann erzählte
also in Berlin ist das ein royales Essen. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Okay, ja, ich glaube, wir streiten uns noch, wer wo die Currywurst erfunden hat.
Also ich glaube, ja, ich erstens, weiß es Berlin. Schleswig-Holstein ist da komplett raus. Also wenn dann besteht der stimmt, Streit zwischen NRW und Berlin.
Na gut, okay, also ich, alles gut.
Und auch
also,
da ist das eigentlich abschließend eigentlich geregelt.
Eigentlich klar, ich bin bei dir. Die beste Currywurst, die ich hier hatte, war definitiv in Berlin. Also den lasse ich euch.
Danke.
Und genau, also wir waren da ganz unpotenziös bei Currywurst essen und das war so irgendwie 2012 im Frühsommer oder so. Und dann erzählte er mir so ein bisschen völlig, also es kam so aus dem Off, er hätte sich jetzt überlegt, er würde jetzt gerne da gehen. Also er hat gesagt, jetzt, er hat das halt begründet, er sagt, er sei schon viele Jahre dort Partner und irgendwie würde er gerne noch mal was Neues ausprobieren und hätte, also die Kanzlei war auch ein bisschen im Umbruch, muss man sagen, ja, also veränderte sich ein bisschen und hat da auch lange Zeit die Praxis geleitet und hat gesagt, ich bin jetzt irgendwie noch in so einem Alter und du bist ja auch bis heute, ich habe irgendwie Lust, noch was Neues auszuprobieren und nochmal vom Scratch zu starten. Und da fragte er mich, hast du Lust mitzumachen? Und ich habe, glaube ich, nicht mal mehr eine Sekunde gezögert, gesagt, ja klar, was völlig diametral in Gegenwart zu meiner eigentlichen bisherigen totalen Überzeugung, ich muss in der Großkanzlei arbeiten. Ja, und das ist mein großes Ziel und mein großer Wunsch. Und habe da irgendwie gar nicht so richtig lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, die Bindung, und es war für mich so, also eine coole Idee, mit dieser Person auch bei Null zu starten und dieses Adventure auch irgendwie einzugehen. Und bis heute habe ich das ja auch nicht einmal irgendwie bereut. Aber das war so ein bisschen der Grund, wie kamen wir eigentlich dazu? Und ich habe dann nach diesem Gespräch kurz mal so innegehalten, ja, und mit meinem heute verstorbenen Vater mal darüber gesprochen, und der war immer so ein sehr nüchterner, auch eher sicherheitsliebender Typ, ja, und der meinte, naja, also so eine Chance, glaube ich, die kriegst du auch irgendwie nur einmal im Leben. Und dann, naja, so richtig Risiko ist das ja auch nicht, weil du machst es mit einem sehr erfahrenen Anwalt und Partner einer Kanzlei. Und wir wussten auch, naja, wenn alles gut geht, dann nehmen wir so ein paar Mandate auch vielleicht mit, und da ist irgendwie schon Finanzierung mit drin. Und dann habe ich mir gedacht, na, so eine Chance, die bekommst du nicht. Bist du mal mutig und machst das einfach mit und probierst das mal aus. Weil so richtig viel schiefgehen kann ja eigentlich nicht. Weil außer, dass es vielleicht irgendwie dann doch nicht fliegt oder wir irgendwie entscheiden, das war doch nicht so eine gute Idee. Und das fand ich irgendwie dann doch ein überschaubares Risiko. Aber es war für mich zu dem Zeitpunkt, und da war ich auch noch so der junge Jurastudent, ne, der auch noch, keine Ahnung, vielleicht mal eine Korthose getragen hat und eine Barbo-Jacke oder so. Ja, da habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt einfach mal und probiere das einfach mal aus. Ja,
ja, also das Interessante ist ja wirklich, du hattest eher so die Idee Großkanzlei, und das ist irgendwie spannend, weil man kommt da in ein, im Grunde genommen ja wie ein Unternehmen, also in ein Konstrukt, wo wirklich Ressourcen da sind, wo schon ja auf eine Art und Weise hoffentlich dann auch modern gearbeitet wird, bestimmte Strukturen existieren, und so eine Kanzlei from scratch aufbauen ist ja wirklich ein totales anderes Abenteuer, weil man muss sich das erstmal alles irgendwie erarbeiten, auch wenn die Finanzierung gesichert ist, weil man schon Mandate hat, muss man es ja trotzdem alles aufbauen. Und es ist ja eher eine Gründungsgeschichte, die man dann eben hat. Wie ist das denn, so eine Kanzlei from scratch aufzubauen?
Eine Achterbahnfahrt, aber großartige Achterbahnfahrt. Also wir hatten ja wirklich gar nichts, und es war halt so, Thomas war halt auch total noch irgendwie am Arbeiten und voll eingebunden, und wir haben uns so aufgeteilt, ich mache mal den Rest dahinter und habe das quasi den Rest organisiert, das Büro mit aufgebaut und gesagt, wir haben wirklich Büroräumlichkeiten angefangen, welche Möbel brauchen wir. Ich war hier in einem Möbelhaus und habe unseren Bibliotheksschrank, den haben wir immer noch gekauft, ein weißes Regal, und wir haben uns Sofas besorgt für den Empfangsbereich, in Anführungsstrichen. Also man hat wirklich gar nichts, und das Büro, in dem wir jetzt eingezogen waren, da waren wir auch zur Untermiete, das war jetzt nicht fancy mit Alster oder Elbblick hier in Hamburg. Es war aber so klein und fein und irgendwie schön, und dann haben wir uns überlegt, okay, welche IT brauchen wir eigentlich dafür, welche Computer schaffen wir an, welche Verwaltungssoftware wollen wir uns geben, und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also ich bin so ein Typ, der gerne organisiert, und deswegen war das für mich irgendwie auch cool. Und ja, dann haben wir angefangen, unser Logo aufzubauen. Also wir haben unter dem Namen von Thomas damals gestartet, also Kriebe Rechtsanwälte, und haben dann die Farben ausgesucht und Designvarianten ausgewählt. Und das war irgendwie total inspirierend. Und je mehr du, also ich bin, glaube ich, schon ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Und wenn ich für eine Sache erstmal brenne, dann bin ich auch all in, ne? Und dann ist das auch keine Arbeit oder so für mich, sondern das war total aufregend, das zu machen. Und damals ist noch die Assistentin mitgekommen, die heute bei uns Office Managerin ist. Also die drei Gründer gibt es quasi immer noch, in Anführungsstrichen. Mhm. Und haben dann nach und nach das alles aufgebaut und ausgebaut. Ja, und dann kam es irgendwann den 1.9.2012, glaube ich, war das. Da sind wir quasi morgens mit den letzten Akten bei Teller Wessing raus. Und das erste Telefonat eine Stunde später war quasi in den neuen Räumlichkeiten. Und es war total, also du kennst das ja auch, ja, ein total inspirierender Moment, ja, und du bist so richtig Feuer und Flamme für etwas, was bei Null ist, und alle so ein bisschen Sorge und Angst, glaube ich, wie klappt das denn jetzt eigentlich? Und gleichzeitig fühlt sich das aber auch total cool an, weil du dann an so einer Arbeit auch aufblühst, und plötzlich ist es eben nicht der Alltag, den du vorher schon kanntest, sondern es ist was ganz Neues, und du hast auch die Möglichkeit, bei Null anzufangen, ja, und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann wir hatten ein grünes Logo, ich habe dann so einen kleinen grünen Hund gekauft, daraus wie so aus Ballons gebastelt, den wir in den Flur gestellt haben, mega hässlich aus heutiger Sicht, aber das war dann so, wir haben uns dann alles so eingerichtet und das irgendwie schön gemacht und haben uns dann irgendwie unser kleines Büro gehabt mit, ich glaube, drei Büroräumlichkeiten oder so, also ein Büro für ihn, ein Büro für mich, ich glaube, Mini-Konfi und da, wo die Assistenz saß, und das war's, und viel hatten wir auch nicht, und dann fängt man mal so an, ne, und dann hatten wir das große Glück, dass eben viele Mandanten sich entschieden haben, mitzukommen, was zugleich auch irgendwie so eine schöne Bestätigung war, dass der Move gut ist und dass sie auch sagen, hey, ich vertraue euch, auch wenn ihr jetzt plötzlich eine ganz andere Setup seid, nämlich eine Zwei-Mann-Bude, ja, und wahrscheinlich die von nie auf die Idee gekommen wären, uns von Beginn an zu mandatieren, wenn wir quasi nur so auf dem Markt gewesen wären. Aber diesen Anfangs- oder den Vorschuss aus der Zeit davor, den haben wir halt mitgenommen, und ja, dann war das eine sehr, sehr aufregende Zeit, und Wir hatten damals schon recht viele internationale Mandanten und Thomas ist dann, ich glaube, in Woche 2 oder so auf Dienstreise gefahren in die USA und ich war dann plötzlich ganz alleine dort, ja, und ich war ganz frisch, also ich war noch ganz, ganz frisch im Beruf, ne, und hatte dann plötzlich die Verantwortung dafür unser Baby und er meinte dann so, das machst du schon, wird alles gut, wir kannten uns auch schon, wir hatten viele Jahre schon davor miteinander gearbeitet und deswegen hatte er, glaube ich, auch Vertrauen in das Ganze, aber da gab es schon echt manche langen Nächte und manche schweißtreibenden Abende und auch am Wochenende natürlich wurde viel gearbeitet und das war dann eben so in dieser Gründungszeit und war irgendwie auch genial, ja.
Ja, du bist ja so Anfang 30 gewesen, ne, als das alles stattgefunden hat. Und ihr habt quasi zu zweit angefangen, er war Partner, du bist ja dann später erst Partner geworden.
Ja, genau, ich war Associate dort, ja.
Du warst erstmal Associate.
Ich habe auf viel Geld verzichtet, also weil wir hatten noch nicht so viel. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann machen wir mal einen Cut
Investment,
irgendwie.
Ne? Das ist ein Investment, ne?
Genau, ja.
Also hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt am Ende, ja, in jeder Hinsicht, ja.
Ja. Jetzt bist du ja irgendwann später dann doch natürlich Partner geworden, was der logische Schritt auf jeden Fall war. Wie war das jetzt so für dich? Also gerade so mit Blick auf die neue Verantwortung, du hast schon gerade gesagt, du musstest mal den Laden dann alleine betreuen, kurzzeitig. Das wird ja tendenziell mehr, wenn man dann auch selber Partner ist. Wie war das für dich?
Also ich glaube, ich bin ein kleiner Sonderfall im Verhältnis zu anderen Leuten, die so in der Kanzlei die Ränge durchlaufen und dann Partner werden. Wenn du nämlich seit Tag 1 dabei bist, dann hast du eigentlich seit Tag 1 an das Gefühl, es ist auch deins. Und auch wenn ich dort im Angestelltenverhältnis gestartet bin, ich hatte immer totale Verantwortung dafür, dass das genauso auch meine Arbeit ist und genauso auch meine Verantwortung ist, dass wir das gut machen und dass daraus was Schönes wird. Und daher fühlte ich mich zwar irgendwie, also war ich angestellt, fühlte mich aber nie so. Und da habe ich immer Verantwortung schon auch getragen. Und ich wusste auch immer, damit das hier alles funktioniert und wir uns das alles leisten können, müssen wir genug Geld erwirtschaften und müssen dafür Sorge tragen, dass das hier auch alles läuft. Aber natürlich, klar, du hast recht, das hat sich dann irgendwie noch mal ein bisschen verschärft, wenn du dann so richtig Partner wirst. Und die haben bei uns in der Kanzlei aktuell 2 Partnerstufen. Und im April 2017 bin ich Salary-Partner geworden zunächst. Und der erste große Schritt war für mich, dass irgendwie, ich glaube, einen Monat später dann meine erste Associate angefangen hat, für mich zu arbeiten. Wir kommen ja gleich zum Thema Führung und was das eigentlich bedeutet. Und das war natürlich auch noch mal spannender. Und dann habe ich die zweite Stufe im Januar 2020 gemacht. Da bin ich Equity-Partner geworden und dann auch quasi selbstständig, ja. Mhm. Und dann, ja, wissen ja alle, 2020 Beginn von Corona, war ich im März, fing das dann alles an mit Corona und ich glaube, was wenn mir da sehr bewusst wurde und mir auch vorher schon bekannt war, aber dann spürst du es so richtig unmittelbar, welche Verantwortung du eigentlich auch als Partner trägst, gerade in einer Einheitsgröße, wie wir sie sind, für diverse Familien und Ernährung, ja, und Einkommen. Und dann denkst du erstmal da, hoffentlich klappt das hier alles. Und wir haben uns natürlich auch damit auseinandergesetzt, was bedeutet das für unsere Mandanten? Gibt es da irgendwelche Insolvenzrisiken und so? Müssen wir damit rechnen, dass unser Geschäft anders wird? Du magst vielleicht erinnern, in der Zeit haben Kanzleien zum Teil auch Mitarbeiter plötzlich entlassen, ja, und das verunsicherte auch unsere Belegschaft total, ja, was da gekommen ist. Und da spürst du dann so diese Verantwortung unmittelbar, aber gleichzeitig ist das auch unglaublich schön zu wissen, du bietest Menschen einen Arbeitsplatz, aber du musst natürlich auch jeden Tag dafür Sorge tragen, dass das hier auch läuft, ne? Und wenn wir Quatsch machen und das nicht funktioniert oder irgendwie falsche Entscheidungen treffen, dann schlägt das durch auf viele Menschen, die nicht hier jeden Tag in die Augen gucke und was ich auch voll gerne mache. Und ich glaube, das hast du dann plötzlich so richtig auf deinen Schultern. Und das ist irgendwie schön und das ist auch das, was mich morgens total antreibt. Aber gleichzeitig ist das Paket auch ein bisschen größer geworden im Moment.
Ja, ich glaube, das vergessen viele, dass Partner zu werden, genauso wie Gründen, also eben eine Form von Selbstständigkeit, wirklich was ganz anderes ist. Also Arbeitgeberrolle zu haben, ist schon ein bisschen anders, als wenn man auch vielleicht nur selber solo-selbstständig ist, ne? Also auf einmal Verantwortung zu tragen. In dem Kontext sprechen wir jetzt tatsächlich mal über das Thema Führung. Das ist ja auch ein Kernthema für dich, was dir besonders wichtig ist. Warum ist dir dieses Thema so wichtig und wie bist du das dann angegangen, als du in dieser Rolle dann zwangsläufig ja auch warst mit einer ersten Associate?
Also ich glaube, grundsätzlich übernehme ich ganz gerne so Verantwortung, mag auch das Gefühl, verantwortlich zu sein. Also ich finde, das treibt einen irgendwie so an und auch morgens so heraus und das ist halt cool. Also ich war irgendwie Klassensprecher von der ersten Klasse an und so weiter und so weiter. Und irgendwie hat mir das immer Spaß gemacht, so auch zu sagen, so komm, wie machen wir das jetzt? Ich habe Lust, mich da hinzusetzen und das mitzugestalten. Warum ist Führung dann für mich so wichtig? Naja, das heißt ja auch, man muss gut darin sein irgendwie. Denn ich finde es schon auch ein großes Privileg, wenn Personen sagen, ich vertraue mich dir an und ich arbeite für dich, mit dir. Und dann sehe ich aber auch die Verpflichtung gleichzeitig, dass ich als Führungskraft, der ja auch verantwortlich ist für das, was man da miteinander macht, das dann auch besonders gut macht. Und zum Beispiel in meinem Team sind super spannende, starke Persönlichkeiten, die alle für sich genommen auch, wie sie sind, sehr unterschiedlich sind, aber auch sehr stark sind. Und wenn so eine Gruppe sagt, komm, ich mach das hier alles mit dir und ich, hey, ich arbeite mit dir, dann ist es schon auch echt ein geniales Gefühl. Und deswegen ist mir das eben auch wichtig. Aber alle, die ich habe, sind freiwillig bei mir. Und mir ist völlig klar, morgen könnten die sofort einen neuen Job haben, weil die alle so qualifiziert sind, dass sie keine Minute warten müssen auf eine neue Tätigkeit. Und das gilt für meine Assistenzen, wie auch das für das juristische Personal. Und deswegen, glaube ich, ist mir das Thema so wichtig. Wie bin ich es angegangen? Am Anfang wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Bauch heraus und irgendwie so. Ja, und man lernt nicht so richtig viel, glaube ich, in Kanzleien über Führung. Und das ist eben nicht so der Fokus der Ausbildung und auch im Studium natürlich nicht. Und daher habe ich letztendlich so ein bisschen auch im Bauch herausgeführt und auch gemerkt, ja, was klappt da eigentlich? Und manchmal lief das ganz gewiss in der ersten Zeit auch nicht so rund. Also ich glaube, als ich 2017 meine erste Mitarbeiterin für mich eingestellt habe und Verhältnis zu heute, bin ich da heute viel planvoller und logischer bei den ganzen Themen als damals, weil ich noch so damals sehr getrieben war von dem fachlichen Teil. Und erst später, als ich auch ein paar Mal erlebt habe, wenn jemand geht, was mich immer sehr getroffen hat, also die Gründe waren völlig unterschiedlich und auch völlig nachvollziehbar und hatten eigentlich auch nie was mit mir zu tun. Trotzdem ist es so, dass es immer ein Verlust ist, weil ich bin so ein Typ, der sich emotional sehr stark in Personen investiert und ich führe so und ich brauche das auch für mich selber. Also ich brauche hier jemanden, für den ich mich auch begeistern kann. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, das muss man irgendwie auch strategischer angehen können, ein bisschen mit mehr Plan. Und am Ende bin ich auch ein Stück weit ein Egoist, ne? Also ich würde gerne schon auch morgens natürlich ein Arbeitsumfeld finden, das spannend ist. Und dazu gehört eben auch, dass ich mein Team gut führe. Dann haben die Spaß, mit mir zu arbeiten und ich auch Spaß, mit denen zu arbeiten. Und deswegen, glaube ich, trifft sich gute Führung quasi von beiden Seiten, weil ich auch davon was habe, weil ich dann jeden Morgen mit Leuten am Tisch sitze und die Aufgaben des Tages bewältige, die auch Freude daran haben und idealerweise gerne für mich arbeiten.
Kannst du dich auch an konkrete Negativbeispiele erinnern? Also gab es bestimmte Punkte, die du vielleicht in Kanzleien gesehen hast, wo du gesagt hast, so möchte ich es nicht haben? Oder andersrum, die du vielleicht bei auch Kanzleien oder möglicherweise Mandanten gesehen hast, wo du gesagt hast, das ist eigentlich für mich ein Zielbild?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste war für mich immer, ja, also es gibt es viel. Man hört ja auch aus dem Freundeskreis gelegentlich, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird. Da brüllt dann mal einer auf dem Flur oder da werden dann auch mal Sachen gesagt, die man vielleicht lieber nicht sagen sollte. Auch wenn man noch so ein harter Hund ist, dann ist das irgendwie nicht wertschätzend. Und ich glaube, da habe ich dann immer schon auch gemerkt, dass das nicht so meins ist und dass ich das nicht so richtig inspirierend finde. Ich bin selber Gott sei Dank nie so geführt worden. Also ich habe nie quasi das erlitten, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das ist natürlich etwas, was man im Freundeskreis manchmal hört. Und dabei muss ich ja sagen, wenn man jetzt mal so zumindest in den Berufsfreundeskreis guckt, das sind ja alles keine zart beseiteten Personen, die nicht mit Druck umgehen können, sondern das sind ja in der Regel alles Leute, die auch schon eine Menge aushalten. Aber wenn dann jemand sagt, ich kann das nicht und möchte nicht mehr dort arbeiten zum Beispiel, dann finde ich das irgendwie sehr, sehr traurig. Und ich glaube einfach fest daran, dass man Leistung erbringen kann, wenn man gut angesprochen wird und dass wir auch ein gutes Umfeld haben, in dem wir das eigentlich auch ausarbeiten können.
Wie machst du das denn ganz konkret? Also wie sorgst du dafür, dass im Team eine positive Dynamik herrscht?
Ja, also ich glaube, ein Schritt zurück noch. Ich habe selber mal erstmal gelernt, über mich selber klarzukommen. Also ich habe im Januar 2017 angefangen, mit einem Coach zu arbeiten. Der Hintergrund war, ich wollte in dem Jahr Partner werden. Du hast das ja vorhin auch bei der Einleitung schon gesagt. Ich habe in dem Jahr Langdistanz-Triathlon gemacht und meinen Ironman gemacht. Mein Vater hatte eine Krebsdiagnose und ich merkte, dass ich nicht mehr so ausgeglichen war im Privaten wie auch im Beruflichen, wie ich es vorher war. Also ich bin schneller mal irgendwie aus der Haut gefahren. Ich war nicht so organisiert. Und dann bin ich zu einem Coach gegangen, Annette Cigetti, die auch Olympianationalmannschaften coacht im Beachvolleyball und im Hockey und habe ganz viel erstmal mit mich selber gelernt, wie tickt man so als Mensch eigentlich und habe dann auch gemerkt, wie viel das aber auch mit Führung zu tun hat und wie viel ich reflektiere auf andere und wie auch quasi die Führungskraft ein Spiegelbild des Teams ist und andersherum. Und deswegen habe ich, glaube ich, erstmal damit angefangen und dann später, ich hatte ja gesagt, so irgendwie, ich glaube, meine Personalplanung strategischer und planvoller geworden über die Zeit. Ich glaube, zunächst hatte ich mal früher über Noten eingestellt und nach CV. Das ist ja so bei uns in der Branche auch gar nicht so unüblich, muss man sagen.
Ist nicht so unüblich, ja.
Kann man, glaube ich, so sagen. Aber das ist irgendwie ein Must-Have. Also gute Leute, auch bei uns im Büro. Wir sind ja mittlerweile auch mit über 100 Büros, 1700 Anwälten tätig. Also ist ja mittlerweile auch schon wieder eine Großkanzlei, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist völlig klar, dass wir da im gleichen Becken fischen wie alle anderen auch. Und dann habe ich aber irgendwann begonnen, auch sicherlich durch die Zusammenarbeit mit dieser Sportpsychologin zusammen, ja, mein Team eher wie eine Fußballmannschaft zu sehen. Ja, und auf so einer Fußballmannschaft, die ist ja auch, das sind ja unterschiedliche Spielertypen, ne, die auf dem Feld stehen. Der eine ist eher so der Stürmer, dann hast du welche in der Defense, ja, oder im Mittelfeld. Und der eine ist eher der Laute, ne, und der andere ist eher so ein ruhigerer Allrounder. Und habe dann erst gedacht, naja, irgendwie kann man ja so diese ganzen Charaktere ja zusammenbringen. Und so habe ich auch mein Team heute zum Beispiel aufgebaut. Also ich habe so eine sehr outgoing Senior Associate, tolles Business Mindset und irgendwie so ein bisschen hier komme ich Einstellung. Und die habe ich aber gematcht mit einem eher ruhigeren, ausgeglichenen Senior Associate, der für sich genommen ganz viel Ruhe reinbringen. Die beiden ergänzen sich auch total gut, weil die zusammen unterschiedliche Charaktere sind, beide sehr gute Juristen, aber eben völlig unterschiedlicher Typ, wenn du sie von außen betrachtest. Und wenn du die auch abends treffen würdest, würdest du denken, oh Gott, das ist sehr unterschiedlich. Und das habe ich auch bei den Jüngeren dann so irgendwie durchgesetzt. Und ich habe eine sehr pragmatische Kollegin, die so ein tolles Verständnis für Unternehmensstrukturen hat. Und dann habe ich aber eine sehr wissenschaftliche, die aber auch wiederum ganz gut zusammen harmonieren. Ja, weil die eine sagt, komm, so lösen wir es in der Praxis. Und die eine ist aber juristisch, ist es genau so und so. Und das dicke Brett, das habe ich jetzt schon mal durchgebohrt und dann können wir das zusammenarbeiten. Ja, ja. Und dann habe ich noch eine dazu genommen, die ist auch gut, aber die hat vor allen Dingen so einen extremen Social Glue. Ja, also die ist so eine, die motiviert so ein Team auch zu sagen, komm, lass mal abends zusammen irgendwie mal wieder eine Pizza essen gehen oder heute holen wir uns mal gemeinsam Mittagessen und wir passen das. Und ja, und dann habe ich so ein ganz fleißiges Organisationstalent dazu genommen, die vielleicht den einen oder anderen, der nicht ganz so perfekt organisiert ist, total gut strukturiert und Ideen geben kann, wie machst du denn das eigentlich? Und so haben wir das im Assistenzbereich auch fortgeführt. Und dann gibt es ein ganz spannendes Projekt von Google. Die haben mal überlegt und nachgeguckt, was macht eigentlich ein gutes, dynamisches Team aus? Und das sind natürlich ganz viele, sag mal, harte Fakten wie Leistungsfähigkeit, wie gute Strukturen, klare Rollenverständnisse. Aber Tür 1 quasi, bevor dann die nächsten Schritte kommen, ist psychologische Sicherheit im Team aufzubauen und dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen im weitesten Sinne. Das soll jetzt nicht so soft klingen, aber das bedeutet zum Beispiel, dass jeder ungefähr so gleiche Anteile in der Bedeutung des Teams hat, in Meetings über Average so gleiche Redeanteile oder dass eine gewisse soziale Empathie auch im Team herrscht und das Gefühl besteht, jemand anderes versteht meine Rolle, ja, und versteht mich. Also um es mal konkret zu machen, wir hatten eine Associate, bei der ist ein Hund gestorben, der ist für sie super wichtig gewesen, es war ihr seit ihrer Kindheit bei ihr, ja, und sie sagte, ey Leute, ich weiß, heute bin ich nicht die Beste, ja, weil unser Hund ist heute Morgen eingeschläfert worden, das nimmt mich irre mit, ja. So, das kannst du jetzt total belächeln und sagen, ja, naja, was soll das denn? Oder du hast allein diese Möglichkeit, das in einem Team zum Ausdruck zu bringen und auch damit offen umzugehen, dass du eben gerade heute irgendwie nicht 100% bei der Sache sein kannst, was auch mal okay ist, ja. Und das hat, glaube ich, so viel soziale Sicherheit gezeigt. Ich kann das, ja. Und die Leute können klare Meinung äußern. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und du hast eine eher stärkenorientierte Führung. Also ich hatte dir jetzt gesagt, welche Charaktereigenschaften manche bei mir im Team haben. Und dann kann ich jetzt gucken, der etwas ruhigere, den mache ich jetzt zum Schreienden. Das wird nicht funktionieren, weil das ein super Wesensänderung wäre. Ja, oder ich sage halt, welche Stärke bringst du eigentlich gerade mit? Zum Beispiel Mandanten, die sehr aufgeregt sind, eher mit zu betreuen, weil er da so ausgleichend wirkt. Ja, und dann sollte man natürlich auch eine gute Fehlerkultur aufbauen, haben sie gesagt. Also ja, Juristen mögen alle keine Fehler und idealerweise passieren die auch nicht, aber mal ehrlich, passiert überall, ja. Und wie gehe ich denn damit um? Also bin ich böse, sauer oder schaue ich, was mache ich denn jetzt raus? Was sehe ich als Herausforderung daran? Wie bekomme ich das besser hin? Und das ist, glaube ich, sind so ein paar Aspekte und dann versuche ich, glaube ich, auch eine Vision zu kreieren als Führungskraft, zu sagen, okay, warum sind wir hier eigentlich zusammen und was ist eigentlich die Idee? Und zum Beispiel mein Anspruch ist, mit einem sehr jungen Team, also der Jüngste ist 25 und ich bin 42, es ist eher noch eine junge Einheit, mit einem eher jungen Team, aber zu den leistungsstärksten Einheiten hier bei uns zu gehören, ja, und einen super guten Service zu bieten gegenüber Mandanten, sehr responsive zu sein und gleichzeitig aber auch eben sehr tolle Entwicklungsperspektiven für den Einzelnen zu zeigen. Und zum Beispiel ich in meiner Rolle glaube als Partner, dass es eine meiner Hauptaufgaben ist, die nächsten Führungskräfte und die nächsten Leute zu züchten. Ja, und das ist für mich einfach extrem wichtig und da arbeite ich auch drauf hin. Und gleichzeitig, du hast ja gesagt, wie schaffst du so eine Teamdynamik, sprechen wir auch ganz offen über Leistung. Und das kannst du dann gut machen, wenn du sonst grundsätzlich ein sicheres Umfeld geschaffen hast. Und ich glaube, ja, gibt ja wenig Tätigkeiten da draußen, die so messbar sind wie unsere mit unseren Billable Hours, die es immer noch gibt. Ja. Und entsprechend bemühe ich mich drum, auch dann, also obgleich ich so sehr New Workisch führe, glaube ich, diesen Leistungsteil auch reinzukriegen und dann auch ja, in einem guten und geschützten Raum auch über etwaige Leistungsverbesserungen quasi zu sprechen, das klappt dann auch gut.
Ja, ja, also, ja, klar. Du hast es gerade so schön gesagt, es soll jetzt nicht so soft klingen. Also ich glaube, das ist eins der größten Missverständnisse, genau, die es immer gibt, ne? Also natürlich sind diese Sachen Führung, Dynamik im Team so was von relevant für die harten Fakten am Ende des Tages. Und deswegen ist es immer total falsch verstanden. Also ich glaube wirklich fest daran, dass man sein Team, seine Leistung am Ende des Tages einfach nur aktiv schlechter macht, wenn man darauf nicht achtet. Wir zum Beispiel bei This is Legal Design, das hatte ich, glaube ich, schon erzählt, machen auch immer am Anfang des Tages so Check-in-Fragen, mhm, um genau solche Themen abzudecken, um einfach mal festzustellen, hey, wie geht's denn den Leuten? Und da ist dann mal dabei, dass wir fragen, welcher Brotbelag wärst du heute oder welcher Gegenstand in deiner Wohnung, weil man einfach mal kurz reflektieren muss, welcher Gegenstand würde denn jetzt meine Gefühle, meine Stimmung heute am besten, ja, widerspiegeln, und man kann darüber ganz viel sagen und das ist meistens auch lustig, wenn man irgendwie Nutella oder Frischkäse ist, aber es hat ja tatsächlich einen Effekt, ja, und es ist ja schön, wenn ihr das auch messt und dann auch wirklich guckt, hey, wir sind hier nicht nur das Team, was sich am besten versteht, sondern auch das, was einfach tatsächlich mit am besten performt.
Ja, das stimmt. Also New Work, glaube ich, wird sehr oft eben verklärt, wie du es auch gesagt hast. Mhm. Und manchmal habe ich eben das Gefühl, also auch wenn man sich so austauscht, das wird als sehr soft wahrgenommen oder New Work wird auch so ein Selbstzweck. Also ich bin New Workisch, um New Workisch zu sein. Aber am Ende muss man ganz ehrlich sagen, deswegen benutze ich ja auch solche Tools, ist das alles auf Leistung ausgelegt. Ja, also, ja, ich bin verantwortlich, dass hier ein Wirtschaftsunternehmen funktioniert, und so nett ich auch bin, am Ende muss ich dafür Sorge tragen, dass wir die ganzen kleinen Perks, die wir auch haben, ja, uns auch leisten können, und dazu ist eben Leistung wichtig. Aber ich glaube halt, dass das Eingehen auf Personen und die wertschätzende Führung eben darauf einzahlt. Und ich bin eben sehr überzeugt davon, dass das heutzutage der Weg ist, wie ich Menschen ansprechen kann. Und dann ist halt New Work nicht mehr soft, sondern eben smart, ja, weil das eben auf diese Leistung einzahlt. Und, und am Ende ist daran alles ausgerichtet. Jede Maßnahme, die wir machen, muss darauf einzahlen, dass wir gut sind und erfolgreich sind.
Ja, ein gutes Stichwort. Du kannst es nutzen, um sozusagen heute Leute anzusprechen. Die Leute, die du ansprechen möchtest, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben ja womöglich auch sich verändernde Bedürfnisse mit der Zeit. Also wir haben jetzt eine andere Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt. Es sind ja schon, ich glaube, wir sind ja noch Millennials. Ich weiß nicht, ob wir in einem Fall so ungefähr schon, ne? Ja. Und jetzt kommen schon die Gen Zler. Und ich finde, man merkt da auch schon einen Unterschied tatsächlich. Und ja, deswegen mal an dich auch die Frage, was merkst du da an Veränderungen, den Erwartungen und Motivationen, die Associates haben? Und was bedeutet das dann für New Work?
Ja, also ich glaube, die ganzen traditionellen Motivatoren, die funktionieren heute nicht mehr in dem Umfang. Also Geld und Prestige sind nicht mehr so die ganz richtigen Treiber. Ich glaube, heute ist niemand mehr stolz auf das dicke Auto, die große Wohnung, die teuren Urlaube und auch nicht den tollen Titel, ja. Und zumindest nehme ich das so wahr. Und ich glaube, natürlich ist eine vernünftige Vergütung heute noch wichtig. Aber am Ende muss man auch sagen, wenn du gewöhnst dich an eine bestimmte Vergütung, irgendwann hört das als Motivator auch auf. Und ich glaube, alle, die heute in den Beruf einsteigen und Associates werden in den Kanzleien, die sind alle eher leistungsbereit und haben auch Lust, erfolgreich zu sein in ihrem Job. Aber sie haben die berechtigte Erwartungshaltung, und das meinte ich ja vorhin auch, wenn du Verantwortung bekommst, dann ist es auch gleichzeitig eine Verpflichtung, dass sie eben nicht nur Geld bekommen und dann man erwarten kann, dass das auch alles schon läuft, ja, sondern die Argumentation, glaube ich, wäre viel zu kurz, sondern ich glaube, die möchten eine und sollen auch haben eine sinnhafte Tätigkeit, eine wertschätzende Führung, und dann entwickelt man sich ja auch miteinander weiter. Und ich glaube, es hängt natürlich auch ein bisschen an dem heutigen Arbeitsmarkt. Ja, das war auch vor 100 Jahren natürlich alles ganz anders. Aber es ist ja auch gut so, dass sich das geändert hat. Und ich glaube, dass viele Voraussetzungen der letzten Jahre, haben wir ja gelernt, wie arbeiten Menschen alle. Wir sind heute auch unter einem sehr hohen Druck mittlerweile tätig. Und die Arbeit wird auch verdichtet. Kann man, glaube ich, auch gar nicht abstreiten. Ich glaube, dass man dann eben einfach auch irgendwie berechtigterweise mal an der richtigen Stelle auch gechallenged wird, indem man eben einfach nicht mehr sagt, so, ich zahle dir was und jetzt mach mal, also lauf einfach, sondern zu sagen, hör zu, ja, ich laufe total gerne mit dir, aber mit dir eben gemeinsam, und lass uns das gemeinsam gestalten, und ich erwarte und hoffe auch von dir, dass du mich mit an die Hand nimmst. Und ich glaube, diese Offenheit, die spüre ich jedenfalls jeden Tag. Und dann, wenn man merkt, okay, dass Mitarbeiter auch offen dafür sind, diesen Prozess miteinander anzugehen und das auch ein Stück weit einfordern. Und wenn du es einforderst, ist es ja schon mal ein gutes Signal, weil dann besteht ein Interesse daran, dass du es machst. Ja, und ich glaube, dass deswegen das New Workische und dieses, sag ich mal, mitarbeiterzentrierte Führen oder mitarbeiterorientierte Führen da dann total durchschlägt und am Ende dann eben auch zu einer guten Leistung führt, weil die alle Spaß haben bei der Tätigkeit und Spaß im Sinne von nicht, wir machen hier jeden Abend eine Champagnerflasche auf, sondern es ist eine für mich angenehme, gerne eine Tätigkeit, wo ich jeden Morgen gerne hingehe und ich habe das Gefühl, ich mache das mit Menschen zusammen, mit denen ich gerne ja an einem Strang ziehe.
Aber wenn dann eine Champagnerflasche geöffnet wird, ist das auch
nicht schlimm. Das stimmt. Hier gibt es auch immer welche im Kühlschrank. Ich habe mal einen kaufen lassen dafür.
Sehr, sehr gut.
Der ist auch immer gefüllt, ja.
Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Was wäre denn so ein Tipp, den du anderen Führungskräften in Kanzleien geben könntest, zum Schluss quasi, um sich auch an diese neuen Bedarfe anzupassen?
Also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, wir Kanzleien so, oder in den Kanzleien wird man nicht Partner, weil man so toll führen kann, sondern aus wirtschaftlichem Erfolg oder aus fachlicher Exzellenz, und war bei mir ehrlich gesagt auch nicht anders, ne? Also es wird sich auch wahrscheinlich so schnell nicht ändern und das ist auch in Ordnung. Am Ende geht es ja auch darum, Wirtschaftsunternehmen zu führen und erfolgreich damit zu sein. Ich glaube aber, dass das Investment in Führung, und damit meine ich auch das zeitliche Investment in Führung, sehr wichtig ist und auch gesteigert werden sollte. Also in Unternehmen, glaube ich, sind Leute, die People-Manager sind, häufig viel mehr mit dem Führen der Person beschäftigt als mit operativen Tätigkeiten. Und bei uns in Kanzleien ist es ja schon auch noch so, dass Partner häufig vielleicht administrative Tätigkeiten übernehmen, aber dann auch eben noch operativ tätig sind und weniger Zeit aufwenden können für ihre Mitarbeitenden. Und ich glaube, wir haben hier viele große Talente, in die sich dieses Investment der Zeit und auch in der Selbsterkenntnis. Ich hatte ja auch gesagt, es ist sicherlich sinnvoll, auch mal über sich selber nachzudenken. Wie bin ich eigentlich so und wie führe ich eigentlich auch und was ist mein Stil, das einmal reinzubringen und dann zu machen. Und gleichzeitig denke ich auch, wir leben ja auch in unserer Industrie in totalen Luxus. Also alle, die bei uns arbeiten oder zumindest in der Breite des Rechtsmarktes, die haben sich schon mal durch ein langes Studium gequält, die haben ein Referendariat gemacht, die haben 2 Staatsexamen hinter sich, vielleicht noch eine Doktorarbeit geschrieben oder ein LM gemacht. Das sind ja alles leistungsorientierte Personen, die intrinsisch auch motiviert sind. Und ich brauche einfach, glaube ich, nur das richtige Tool, um die bei der richtigen Stelle anzusprechen und vielleicht ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, das Herz auch zu erreichen, damit die gerne das auch machen. Und deswegen bin ich sehr überzeugt davon, dass es sehr wichtig ist, da auch wirklich strategisch sich mit der Führung zu beschäftigen, auch eine Offenheit dafür zu zeigen und eben zu merken, dass heute Führung eben auch führen heißt und auch eben bedeutet, da muss ich mir auch aktiv für Zeit nehmen und nicht das einfach so passieren zu lassen, weil man vielleicht sehr gute Gehälter zahlt, was wir alle machen müssen, damit der Markt funktioniert. Aber es ist eben mehr als das. Und es macht auch gleichzeitig unglaublich viel Spaß, weil man bekommt total viel zurück als Führungskraft. Also nochmal dazu, es schließen sich ja Leute dir an, die sagen, hey, ich arbeite mit dir. Und wenn die sich auch noch toll entwickeln, dann ist man ja stolz wie Bolle, in Anführungsstrichen, ja, dass man jemanden irgendwie über die Jahre hinweg in eine tolle Rolle gebracht hat. Also als bei mir meine Senior Associate irgendwann Partnerin geworden ist, kurz nachdem ich selber Partner geworden bin, erst nur 2 Jahre später, da war ich schon auch ein bisschen feuchtrund in den Augen, ja, weil das irgendwie ein besonderer Moment war für mich. Und ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, da eine Offenheit für zu zeigen und eben nicht zu denken, das ist soft, sondern auch zu verstehen, das ist ein Tool, wie man heutzutage Leistung erreichen kann.
Ja, und dann habt ihr hoffentlich auch was von dem Champagner getrunken, als sie dann auch Partnerin geworden ist.
Natürlich, das gehört auch dazu, ja.
Genau. Jan, ich danke dir für diese ganzen Einblicke. Das Thema ist sehr, sehr spannend. Führung, New Work, wie Kanzleien sich da auch modern aufstellen können. Und ich habe einen guten Eindruck bekommen davon, wie du das machst und glaube, dass das sehr inspirierend ist für einige andere. Und jetzt möchte ich dich nicht mehr länger aufhalten von dem Anpfiff des Derbys, denn der ist in wenigen Minuten. Und damit verabschiede ich mich von dir und wünsche dir ein wunderschönes Wochenende.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Das war Jan-Ove Becker. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.